Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wojczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Wie schon in den beiden zurückliegenden Sendungen geht es auch diesmal um israelitische Feste und Feiertage. 7 davon haben wir kennengelernt. Alle 7 sollten dem Volk Israel vor Augen führen, was Gott für sie getan hat und in Zukunft noch tun wird. Doch damit nicht genug. Das Neue Testament verweist an vielen Stellen auf diese Feste und Feiertage und gibt ihnen rückblickend eine neue, eine zusätzliche Bedeutung. Diese wird ihnen nicht etwa im Nachhinein übergestülpt, sondern diese neue, zusätzliche Bedeutung war eigentlich schon immer vorhanden. Aber der prophetische Charakter mancher Feste und Feiertage blieb oftmals so lange verborgen, bis eben das Neuartige tatsächlich zum Vorschein kam. Ein schönes Beispiel dafür ist das Passafest. Wer weiß, wann den Christen der prophetische Charakter dieses Festes aufgefallen wäre, wenn Paulus sie nicht gewissermaßen mit der Nase darauf gestoßen hätte, indem er in einem seiner Briefe formuliert: Auch wir haben ein Passahlamm, das ist Christus, der geopfert ist. Wie gesagt, insgesamt 7 Feste und Festzeiten haben wir in den beiden letzten Sendungen kennengelernt. Im 3. Buch Mose, Kapitel 23, sind sie aufgeführt. Weitere Festzeiten werden in Kapitel 25 folgen. Doch dazwischen erwartet uns erstmal Kapitel 24 mit 2 Themen, die dort überhaupt nicht hineinzupassen scheinen. Das 3. Buch Mose, Kapitel 24. Auf den ersten Blick scheint es mit dem vorangegangenen Kapitel nichts zu tun zu haben. Und selbst die beiden Themen innerhalb dieses Kapitels scheinen miteinander in keinem Zusammenhang zu stehen. Da geht es zum Beispiel um das Öl für den 7-armigen Leuchter, der in der Stiftshütte steht, und um das Brot für den Schaubrottisch. Die Anweisungen dazu finden sich zwischen den Erläuterungen zum Laubhüttenfest am Ende von Kapitel 23 und der Beschreibung des Sabbatjahres am Anfang von Kapitel 25. Warum nur wird hier mittendrin unser Blick auf die Stiftshütte mit dem Leuchter und dem Schaubrottisch gelenkt? An einen Zufall oder an einen unkonzentrierten Verfasser des Bibeltextes mag ich nicht glauben. Zumal es im 4. Buch Mose, Kapitel 8, einen ganz ähnlichen Fall gibt. Dort gibt es eine Einfügung, die gerade einmal 4 Verse umfasst und in der es um das Anzünden der einzelnen Lampen des Leuchters geht. Die einzige Erklärung, die mir für diese Einfügungen einfällt, ist die, dass unser Blick und natürlich der Blick der Israeliten an dieser Stelle absichtlich auf das Eigentliche gelenkt werden soll. Bei den ganzen Festtagen, die im 3. Mosebuch in den Kapiteln 23 bis 25 genannt werden, war unheimlich viel los. Die Menschen strömten zusammen, feierten gemeinsam ihren Gott, hatten aber nebenbei auch noch anderes zu bereden. Die Stimmung könnte ungefähr so gewesen sein wie heute bei einem Gemeindetag oder einem christlichen Kongress mit mehreren tausend Teilnehmern. Da kann es ihnen auch passieren, dass sie sich nach ein paar Stunden nur noch nach Stille sehnen. Und oft gibt es dann tatsächlich einen Raum der Stille oder eine kleine abseits gelegene Kirche, wohin sie sich für ein paar Minuten zurückziehen können. Und während sie betend auf einem Stuhl Platz nehmen, haben sie das Gefühl, Gott in diesem Moment ganz nahe zu kommen. Statt einen Raum der Stille oder eine kleine Kirche aufzusuchen, betreten wir nun in Gedanken die Stiftshütte. Die Lampen auf dem 7-armigen Leuchter erhellen den Bereich, der meistens einfach das Heilige genannt wird. Wir entdecken den Schaubrottisch. Ein Gefühl der Ehrfurcht überfällt uns. Am liebsten würden wir uns nur noch auf Zehenspitzen fortbewegen. Doch dann fällt uns ein, dass Gott die Stiftshütte einmal als den Ort bezeichnet hat, an dem er den Menschen begegnen möchte. Und dass er sie sogar dazu einlädt, sich auf bestimmte Art und Weise für ihn nützlich zu machen. denn das Öl für den Leuchter und das Mehl für die Brote des Schaubrottisches soll von den ganz gewöhnlichen Leuten beigesteuert werden, die sonst mit dem Priesterdienst an der Stiftshütte nichts zu tun haben. Durch ihre bescheidenen Gaben haben sie eben doch Anteil daran. Für Christen gibt es fast unendlich viele Möglichkeiten, um sich in der Gemeinde oder auch außerhalb für Gott nützlich zu machen. Ich werde es nie vergessen, wie ich mal für eine Pfadfindergruppe eine ganze Bibelwoche gestalten sollte. Die Jungs damals haben mich fast in den Wahnsinn getrieben. Ehrlich gesagt bezweifle ich bis heute, dass auch nur einer von ihnen bis zu diesem Zeitpunkt jemals eine gute Tat getan hatte, obwohl das Motto dieser Pfadfinder lautete, jeden Tag eine gute Tat. Mich jedenfalls machten sie einfach nur fix und fertig. Doch eines Abends kamen ein paar Männer aus meiner Gemeinde vorbei und wollten nach dem Rechten sehen. Kurz diskutierten wir darüber, wie sie mir helfen könnten, ein bisschen Ruhe in die Gruppe zu kriegen. Und dann wurden die Männer von mir mit der wohl ungewöhnlichsten und zugleich einfachsten Aufgabe betraut, mit der man die Mitarbeiter einer Gemeinde überhaupt betrauen kann. Sie verteilten sich einfach bei der nächsten Bibelstunde mitten unter die Jungs und Ruhe kehrte ein. Ihr segensreicher Dienst bestand also einfach darin, anwesend zu sein. Was die Israeliten damals an der Stiftshütte tun konnten, war auch nur ein ganz bescheidener Dienst. Die wirklich wichtigen Aufgaben wurden ja von den Priestern übernommen. Aber für das Lampenöl und das Mehl zu sorgen, das war ihre Aufgabe. Damit konnten sie zum Ausdruck bringen, dass sie Gott gerne dienten. Der goldene Leuchter mit den sieben Armen war auf eine so charakteristische Weise gestaltet, dass man fast gar nicht anders kann, als nach der Bedeutung dieses Leuchters zu fragen. Er bestand aus reinem Gold und wurde bei der Herstellung aus einem einzigen Stück dieses Metalls getrieben. Von den beiden Seiten des Hauptschaftes gingen je drei Arme aus, die den Ästen eines Mandelbaums nachempfunden waren. Die insgesamt sieben Arme endeten jeweils in einem blütenförmigen Lampenhalter. Allein Aaron, der Hohepriester, war dafür verantwortlich, dass die Lampen rund um die Uhr brannten. Nun wird im Neuen Testament Jesus mehrfach als der wahre Hohepriester bezeichnet. Nach den Lampen, die er am Brennen hält, brauche ich nicht lange zu suchen, denn Jesus hat seinen Jüngern einmal gesagt, dass sie das Licht der Welt sein sollten. Paulus gebraucht dasselbe Bild, wenn er im zweiten Kapitel des Philipperbriefes schreibt, ihr seid Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Und in der Offenbarung Kapitel 1 und 2 wird Jesus als der große Hohepriester dargestellt, der da wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern, so wörtlich. Die sieben Leuchter stehen hier für sieben christliche Gemeinden. Und Jesus, der Hohepriester, worin besteht seine Aufgabe? Bildlich gesprochen füllt er die Lampen mit Öl auf und schneidet die Dochte zurecht, damit das Licht heller scheinen kann. Das Lampenöl steht für den Heiligen Geist, der die Christen zum Leuchten bringt. Sie sollen Lichter sein in der Finsternis der Welt. Bevor ich mich nun gleich dem Bibeltext für diese Sendung zuwende, möchte ich auch noch ganz kurz auf den Schaubrottisch im Innern der Stiftshütte eingehen. Diese Schaubrote erinnern mich an die Aussage Jesu, ich bin das Brot des Lebens. Beides zusammengenommen, der Leuchter und der Schaubrottisch, machen aus dem Heiligen der Stiftshütte gewissermaßen einen Raum der Begegnung. Einen Raum, in dem Gott den Menschen begegnen will. Einen Raum, der wie für eine gemeinsame Mahlzeit vorbereitet ist. Und damit wiederum liegt der Gedanke an das neutestamentliche Abendmahl nicht fern, zu dem sich Christen am Tisch des Herrn, wie oft gesagt wird, versammeln. Im dritten Buch Mose Kapitel 24 gibt es außer dem Abschnitt über den siebenarmigen Leuchter und den Schaubrottisch aber auch noch einen Bericht über einen unerfreulichen Zwischenfall. Der Sohn einer israelitischen Magd und eines ägyptischen Vaters begeht eine Gotteslästerung. Dieser ägyptische Vater hatte sich den Israeliten bei ihrem Auszug aus Ägypten angeschlossen. Doch vom Glauben der Israeliten war er vermutlich nicht so richtig überzeugt und hatte es deshalb versäumt, seinem Sohn diesen Glauben nahezubringen. Den Sohn könnte man vielleicht mit Menschen von heute vergleichen, die zwar einer christlichen Gemeinde angehören, sich aber hin und her gerissen fühlen zwischen weltlichen Dingen und einer Aufgabe, die sie für Gott übernehmen könnten. So, jetzt wenden wir uns aber endgültig dem Bibeltext aus dem dritten Buch Mose zu. Aus Kapitel 24 lese ich die Verse 1 und 2. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Gebiete den Israeliten, dass sie zu dir bringen reines Öl aus zerstoßenen Oliven für den Leuchter, dass man beständig Lampen aufsetzen kann. Wie ich vorhin schon erwähnt habe, das Volk sollte das Olivenöl bereitstellen, das dafür gebraucht wurde, um die Lampen des siebenarmigen Leuchters Tag und Nacht am Brennen zu halten. Somit war wirklich jeder Israelit am Dienst für die Stiftshütte beteiligt. Das Olivenöl musste rein sein, also von guter Qualität. Es durfte keine Blätter oder andere Verunreinigungen enthalten. Und es durfte nicht gepresst sein, sondern musste aus zerstoßenen Oliven hergestellt werden. Das war die beste Sorte. Wenn man das Öl als Symbol für den Heiligen Geist deutet, so wie ich es vorhin getan habe, dann wird klar, warum so viel Wert gelegt wurde auf ein reines Öl von bester Qualität. Ich lese weiter ab Vers 3. Außen vor dem Vorhang, der vor der Lade mit dem Gesetz hängt, in der Stiftshütte, soll Aaron den Leuchter herrichten, dass er vom Abend bis zum Morgen beständig leuchte vor dem Herrn. Das sei eine ewige Ordnung bei euren Nachkommen. Er soll die Lampen auf dem Leuchter von feinem Gold herrichten, dass sie vor dem Herrn beständig leuchten. Die Lampen mussten also ständig am Brennen gehalten werden, jedenfalls solange die Stiftshütte an einem Ort stand. Wenn die Israeliten in der Wüste unterwegs waren, trugen sie vermutlich keine brennenden Lampen mit sich herum. Und wie ich vorhin bereits angemerkt habe, war Aaron als Hoherpriester allein für die Zurichtung und für das Anzünden der Lampen verantwortlich. Im zweiten Buch Mose, Kapitel 30, ist darüber etwas zu erfahren, obwohl es an dieser Stelle eigentlich um den Räucheraltar geht. Da heißt es: Aaron soll darauf verbrennen gutes Räucherwerk jeden Morgen, wenn er die Lampen zurichtet. Desgleichen, wenn er die Lampen anzündet gegen Abend, soll er solches Räucherwerk auch verbrennen. Das soll das tägliche Räucheropfer sein vor dem Herrn bei euren Nachkommen. Heute ist, bildlich gesprochen, Jesus der große Hohepriester, der sich um die Leuchter, sprich die Christen, kümmert. Von Zeit zu Zeit richtet er die Lampen zu. Das heißt, wenn er in das Leben der Christen und in ihre Herzen schaut, gibt es immer mal wieder etwas zu korrigieren. Aber was auch immer er genau tut, der Auftrag der Christen lässt sich mit seinen Worten aus dem Markus-Evangelium umschreiben. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Zurück zu unserem Bibeltext. Nach dem Öl für die Lampen des siebenarmigen Leuchters steht nun das Mehl für die Brote des Schaubrottisches im Mittelpunkt. Hören Sie dazu die Verse 5-7. Gott sprach zu Mose: Und du sollst feinstes Mehl nehmen und davon 12 Brote backen. 2/10 soll ein Brot haben. Und sollst sie legen in 2 Reihen, je 6 in einer Reihe, auf den Tisch von feinem Gold vor dem Herrn. Und sollst auf sie legen reinen Weihrauch, dass er als Gedenkopfer bei den Broten sei, ein Feueropfer für den Herrn. Wie das Olivenöl, so sollte auch das Mehl für die Schaubrote vom Volk zur Verfügung gestellt werden. Der Ausdruck feinstes Mehl bedeutet, dass es sich um Weizenmehl handeln musste, gleichmäßig gemahlen und ohne Schalenreste. Solches Mehl war etwas Besonderes, weil die Israeliten zum Mahlen des Getreides noch keine Mühlen verwendeten, sondern eine Art Steinschüssel mit einem Stößel. Die Getreidekörner wurden also mehr verrieben als gemahlen. Und je nachdem, wie viel Zeit und Geduld man dafür investierte, bekam man eher grobes und ungleichmäßig gemahlenes Mehl oder eben auch feinstes Mehl. Wie ich vorhin schon gesagt habe, erinnern mich die Brote auf dem Schaubrottisch an Jesus Christus, der einmal gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Auf die Brote für den Schaubrottisch sollte schließlich noch Weihrauch gelegt werden, ein natürliches und wohlriechendes Harz. Für mich ist das ein Hinweis, und jetzt verwende ich einen Ausdruck aus dem 2. Korintherbrief, auf den Wohlgeruch Christi. Das klingt für unsere Ohren ziemlich komisch. Was damit gemeint ist, möchte ich so umschreiben. Überall, wo Jesus als Mensch gewirkt hat, hat er Spuren hinterlassen. Da gab es zum Beispiel Menschen, die mit seiner Hilfe den Sinn des Lebens entdeckt haben oder die von Sünden oder von Krankheiten befreit wurden. Auch wenn Jesus selbst nicht mehr anzutreffen war, konnte man auf diese Weise sein Wirken weiterhin wahrnehmen. Ähnlich wie den Geruch eines kostbaren Parfüms, der auch dann noch wahrnehmbar ist, wenn die Person, die es verwendet hat, den Raum längst verlassen hat. Aus dem 3. Buch Mose, Kapitel 24, lese ich nun die Verse 8 und 9. Gott sprach zu Mose: An jedem Sabbat soll er, Aaron, die Schaubrote zurichten vor dem Herrn als beständige Gabe der Israeliten, eine Ordnung für immer, und sie sollen Aaron und seinen Söhnen gehören. Die sollen sie essen an heiliger Stätte, denn als ein hochheiliges von den Opfern des Herrn gehören sie Aaron als ewiges Recht. Die Brote blieben eine Woche lang auf dem Tisch liegen, und am Sabbat wurden sie jeweils gegen neue ausgetauscht. Die alten Brote waren für Aaron und seine Söhne bestimmt. Sie durften sie verzehren, allerdings nur im Bereich des Heiligtums. Als übrigens in späterer Zeit David und seine Männer einmal in Not gerieten, gab ihnen der Priester Ahimelech einige von den Schaubroten zu essen. Das erste Buch Samuel berichtet über diese Begebenheit. Und genau auf diesen Notfall, der einen Verstoß gegen die Regeln rechtfertigte, hat sich noch viel später Jesus berufen, als seine Jünger am Sabbat Ehren ausrauften. In unserem Bibeltext aus dem 3. Buch Mose erreichen wir nun einen Abschnitt, der von einem tragischen Zwischenfall berichtet. So etwas Ähnliches gab es schon einmal in Kapitel 10. Vielleicht erinnern Sie sich. Da ging es um Nadab und Abihu, zwei Söhnen Aarons, die als Priester gegen eine bestimmte Anweisung Gottes verstoßen hatten. Nun, in Kapitel 24, geht es um knallharte Gotteslästerung. Ich lese die Verse 10 bis 12. Es ging aber der Sohn einer israelitischen Frau und eines ägyptischen Mannes mitten unter die Israeliten und zankte sich im Lager mit einem israelitischen Mann und lästerte den Namen des Herrn und fluchte. Da brachten sie ihn zu Mose, seine Mutter aber hieß Schelomit, eine Tochter Dibris vom Stamme Dan, und legten ihn gefangen, bis ihnen klare Antwort würde durch den Mund des Herrn. Dieser junge Mann, der Gott lästerte, war also ein Halbisraelit, dessen Mutter aus dem Stamm Dan kam und dessen Vater ein Ägypter war. Wie aus einem Vers im 2. Buch Mose hervorgeht, waren zusammen mit den Israeliten auch viele Fremde aus Ägypten ausgewandert. Einige von ihnen sorgen später noch für große Unruhe unter den Israeliten. Im 4. Buch Mose wird berichtet, das fremde Volk aber unter ihnen war lüstern geworden. Da fingen auch die Israeliten wieder an zu weinen und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Das Problem war in diesem Fall das gleiche wie bei dem jungen Mann, der Gott lästerte. Diese Leute hatten keinen Respekt vor Gott und vor seinen Plänen. Ja, vielleicht glaubten sie nicht einmal an diesen Gott. Der mangelnde Glaube ist auf jeden Fall der springende Punkt, nicht etwa die Herkunft oder Nationalität der betreffenden Menschen. Mir ist wichtig, dies zu betonen, weil die Bibel auch sogenannten Mischehen ziemlich kritisch gegenübersteht. Aber nicht, weil ein Ehepartner womöglich eine andere Hautfarbe hat oder von Haus aus eine andere Sprache spricht, sondern es geht darum, dass sich ein gläubiger Ehepartner im Alltag kaum dem Einfluss eines ungläubigen Ehepartners entziehen kann. Der junge Halbisraelit, von dem in unserem Bibeltext die Rede ist, hatte vermutlich ein ganz bestimmtes Problem. Er hätte sich längst entscheiden müssen, ob er den Weg seines ägyptischen Vaters oder lieber den seiner israelitischen Mutter gehen wollte. Doch diese Entscheidung hat er möglicherweise immer wieder hinausgeschoben. Vielleicht wäre es für ihn sogar besser gewesen, nach Ägypten zurückzukehren. Immer dann, wenn sich die Situation während der Wüstenwanderung zuspitzte, mag ihm diese Möglichkeit in den Kopf gekommen sein. Aber letztlich kam es nie zu einer Entscheidung. Und das machte ihn unzufrieden. Solche Menschen gibt es leider auch in den christlichen Gemeinden. Ich bezeichne sie manchmal als Wanderer zwischen den Welten. Mit einem Bein sind sie drin in der Gemeinde, mit dem anderen Bein bleiben sie draußen. So nehme ich es jedenfalls wahr. Ob Gott es auch so sieht, da bin ich mir nicht sicher. Denn Menschen, die nur zur Hälfte Christen sind, kann es doch eigentlich nicht geben. Und das führt mich zu der Frage, ob Christen, die auf Dauer mit einem Bein außerhalb der Gemeinde bleiben wollen, überhaupt Christen sind. Raten Sie mal, von wem ich vor vielen Jahren ständig Gegenwind bekommen habe, als die Sendereihe durch die Bibel noch in den Kinderschuhen steckte. Es waren Leute, die mehr oder weniger verbindlich zu einer christlichen Gemeinde gehörten. Doch statt dafür zu beten, dass die Sendereihe möglichst viele Menschen erreicht, versuchten sie, dieses Projekt kaputt zu machen. Ich war wirklich schockiert, weil ich mit so etwas nicht gerechnet hatte. Der junge Mann aus unserem Bibeltext geriet jedenfalls mit jemanden in einen Streit. Der hebräische Originaltext kann auch übersetzt werden, sie rauften sich. Wie es auch sei, im Verlauf der Auseinandersetzung kam es dazu, dass der junge Mann den Namen Gottes lästerte. Ja, er fluchte dem Namen des Herrn, der in Israel als so heilig empfunden wurde, dass man ihn nicht einmal aussprach. Dabei handelte es sich um den Gottesnamen Jahwe. Statt diesen Namen auszusprechen, sagte man lieber Adonai, zu Deutsch mein Herr. Überall, wo Sie heute in der Lutherbibel das Wort Herr in Großbuchstaben sehen, steht im hebräischen Originaltext Jahwe. Das heißt, die Lutherbibel ahmt im Grunde nach, was bei den Israeliten seit jeher üblich war. Doch der junge Mann, von dem unser Bibeltext berichtet, verhielt sich völlig respektlos Gott gegenüber. Deshalb wurde er gefangen genommen und zu Mose gebracht. Dann wartete man ab, ob sich Gott in dieser Angelegenheit zu Wort melden würde. Ich lese weiter ab Vers 13. Und der Herr redete mit Mose und sprach, »Führe den Flucher hinaus vor das Lager und lass alle, die es gehört haben, ihre Hände auf sein Haupt legen und lass die ganze Gemeinde ihn steinigen und sage zu den Israeliten, wer seinem Gott flucht, der soll seine Schuld tragen. Wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Ob Fremdling oder Einheimischer, wer den Namen lästert, soll sterben.« Die Schwere des Verbrechens wird an der Strafe sichtbar, die Gott verhängt. Alle, die die Lästerung des jungen Mannes gehört hatten, sollten ihm die Hände auf den Kopf legen. Damit wurde angedeutet, dass sie sich die gehörte Lästerung nicht zu eigen machten. Die Schwere der Tat wird nun in den folgenden Versen auch dadurch verdeutlicht, indem sie mit anderen Delikten verglichen wird. Ich lese abschließend die Verse 17 bis 23. Da heißt es, »Wer irgendeinen Menschen erschlägt, der soll des Todes sterben. Wer aber ein Stück Vieh erschlägt, der soll's ersetzen. Leben um Leben. Und wer seinen Nächsten verletzt, dem soll man tun, wie er getan hat. Schaden um Schaden, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wie er einen Menschen verletzt hat, so soll man ihm auch tun. Wer ein Stück Vieh erschlägt, der soll's erstatten. Wer aber einen Menschen erschlägt, der soll sterben. Es soll ein und dasselbe Recht unter euch sein, für den Fremdling wie für den Einheimischen. Ich bin der Herr, euer Gott. Mose aber sagte es den Israeliten, und sie führten den Flucher hinaus vor das Lager und steinigten ihn. So taten die Israeliten, wie der Herr es Mose geboten hatte. Soweit die Verse 17 bis 23. Für mich steht fest, der Name Gottes ist heilig und darf nicht missbraucht werden. Gotteslästerung ist kein Kavaliersdelikt. Umso großartiger ist jedoch die Tatsache, dass es ehemalige Gotteslästerer gibt, die Buße getan und durch Jesus Christus ihre Sünden vergeben bekommen haben. Diese Menschen haben vor Gott große Schuld auf sich geladen, aber Jesus hat ihnen diese Schuld abgenommen. Schon im Alten Testament haben einige Propheten diese wunderbare Möglichkeit kommen sehen. Und so heißt es in Jesaja 53, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Ziemlich am Anfang dieser Sendung habe ich darauf hingewiesen, dass das 24. Kapitel im 3. Mosebuch eine eigentümliche Zwischenposition einnimmt, zwischen den Kapiteln 23 und 25. Dass es tatsächlich so ist, davon können Sie sich überzeugen, wenn Sie auch die nächste Ausgabe von »Durch die Bibel« einschalten. Dann steht Kapitel 25 im Mittelpunkt. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.